wenn wir uns nicht in der Regierung auf einen Entwurf einigen und dann auch schnell eben nochmal die Verbändeanhörung durchführen, wo nochmal die Praxistauglichkeit ja überprüft wird und dann eben auch der abschließende Kabinettsentwurf festgelegt werden kann. Daran haben wir ein sehr hohes Interesse, daran haben auch die Verbände, viele Verbände auch und natürlich die Betroffenen auch ein sehr großes Interesse. Und deswegen ist es der Bundesumweltministerin wichtig, hier wirklich keine Zeit mehr zu verlieren.
Ich möchte Ihnen das noch einmal klarstellen, wie wichtig dieses Insektenschutzgesetz für das Umweltministerium ist. Das ist es für uns auch. Aber die Bauern müssen, die Landwirte müssen mit dem Insektenschutzgesetz dann auch arbeiten können. Also das ist ja auch nur ein Teilbereich des Insektenschutzgesetzes. Und die Landwirte müssen da mitgenommen werden.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. An Sie hier im Saal und alle, die uns an den Streams verfolgen, und ein herzliches Willkommen an unsere Gäste. Das sind heute Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Bundesministerien. Kurz ein paar einleitende Worte meinerseits. Sie sehen eine Veranstaltung der Bundespressekonferenz. Entgegen mancher Annahmen hängen wir nicht mit der Regierung zusammen, sondern sind regierungsunabhängig. Wir veranstalten hier an dieser Stelle Pressekonferenzen, in denen unsere Mitglieder und die Mitglieder des Vereins der ausländischen Presse ihre Fragen stellen können. Wir werden auf dem Sender Phoenix begleitet von zwei Gebärdendolmetscherinnen. Das sind heute Janine Rieger und Susanne Seibert-Grämer. Herzlich willkommen an Sie und ein Dank an Phoenix, die diese Dolmetschung zur Verfügung stellen und gewährleisten. Und wir beginnen heute mit einer Reiseankündigung des Auswärtigen Amtes.
Außenminister Maas wird morgen nach Athen und Ankara reisen. Die Ankunft in Athen ist für etwa 10.30 Uhr deutscher Zeit vorgesehen. Außenminister Maas wird dort zu politischen Gesprächen mit dem griechischen Ministerpräsidenten Herrn Mitsotakis, dem Vorsitzenden der Partei Syriza Herrn Tsipras und dem Außenminister Herr Dendias zusammentreffen. Im Anschluss wird der Außenminister nach Ankara weiterreisen. Die Ankunft dort ist für etwa 16 Uhr deutscher Zeit vorgesehen. In Ankara wird der Außenminister seinen Amtskollegen Herrn Çavuşoğlu zu einem Gespräch im türkischen Außenministerium treffen. In beiden Hauptstädten sind auch Pressebegegnungen geplant, die Sie jeweils auf dem Instagram-Account des Auswärtigen Amtes im Livestream verfolgen können. Genaueres zum Timing werden wir Ihnen zeitnah noch mitteilen. Und am Abend gegen 20 Uhr wird der Außenminister wieder in Berlin eintreffen. Zu den Themen der Reise, neben den üblichen außenpolitischen Themen, die uns hier in den letzten Wochen immer wieder beschäftigt haben, wird es natürlich vor allem auch um die Situation im östlichen Mittelmeer und die Spannungen zwischen Griechenland und der Türkei in Bezug auf die Gasexploration dort gehen. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Liebe Hörer, hier sind Thilo
und Tyler.
Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung.
Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst.
Aber wie ihr uns unterstützen könnt
oder sogar Produzenten werdet,
erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung.
Und jetzt geht's weiter.
Unmittelbare Fragen erst dazu, der Kollege.
Herr Burger, würden Sie denn die bisherigen Bemühungen um die Aufnahme eines Dialogs zwischen Ankara und Athen, die ja schon seit vielen Wochen laufen, als erfolgreich bezeichnen? Vielleicht ist das auch eine Frage an Herrn Seibert eventuell.
Jedenfalls sind diese Bemühungen aus unserer Sicht notwendig und sie bleiben auch weiterhin notwendig. Und deswegen reist der Außenminister. Aus unserer Sicht ist es und bleibt es dabei, dass ein unmittelbarer Dialog und beiderseitige Schritte zur Deeskalation notwendig sind, um zu einer Lösung der Spannungen zu finden. Und deswegen reist der Außenminister.
Ja, genauso würde ich es auch charakterisieren als notwendig, dass Deutschland mit beiden Seiten im Gespräch ist und im Gespräch bleibt. Das östliche Mittelmeer ist eine Region, in der wir Stabilität brauchen und keine Spannungen. Und deswegen hat sich die Bundesregierung dafür eingesetzt und wird sie sich weiter dafür einsetzen, dass die Türkei und Griechenland direkt miteinander sprechen und ihre strittigen Fragen miteinander direkt beraten.
Eine Zusatzfrage. Am Freitag wird ja auf dem informellen Treffen der EU-Außenminister Herr Borrell wahrscheinlich Vorschläge über Sanktionsmaßnahmen gegen die Türkei machen und erbreiten, wegen türkischen Bohrungen in der ausschließlichen Wirtschaftszone Zyperns und auch den Erkundungen des Forschungsschiffs Orocheres, des türkischen, in der ausschließlichen Wirtschaftszone Griechenlands. Welche Position hat dazu denn die Bundesregierung? Stimmt sie Sanktionen zu?
Ja, Sie sprechen über das geplante informelle Treffen der EU-Außenminister. Das ist ein Treffen, bei dem, das ist kein Geheimnis, dass es in Berlin stattfinden wird. Deutschland hat den Vorsitz, den Ratsvorsitz in der EU in diesem Halbjahr. Dass die Besonderheit beim Rat der Außenminister ist aber, dass dort aufgrund des Lissabonner Vertrags im Rat der Außenminister der Hohe Vertreter den Vorsitz führt. Und deswegen möchte ich es auch dem Hohen Vertreter überlassen, dieses Treffen offiziell anzukündigen und das zu sagen, was er zur Tagesordnung dieses Treffens zu sagen hat. Es ist sicherlich richtig, dass das Verhältnis zur Türkei dort eine Rolle spielen wird. Sie haben Erwartungen, Vermutungen geäußert, was Vorschläge des Hohen Vertreters dort sein könnten. Ich bitte um Verständnis, dass ich mich zu diesen Vermutungen jetzt nicht äußern werde.
Herr Rinke, zu diesem Themenkomplex.
Ja, eine Frage an Herrn Burger. Könnte man das, was Herr Maas jetzt unternimmt, morgen mit der Reise als Vermittlungsmission bezeichnen? Und Herr Seibert, ein Nachtrag zu dem Treffen der Kanzlerin mit dem französischen Präsidenten. Da sind ja auch durchaus unterschiedliche Ansätze beider Länder eingeräumt worden von beiden, wie man in diesem Konflikt agiert hat. Würden Sie sagen, dass Frankreich und Deutschland jetzt an einem Strang ziehen? Oder gibt es da nach dem Gespräch immer noch verschiedene Ansätze, wie man den Konflikt versucht zu lösen?
Der Außenminister führt in Athen und in Ankara Gespräche mit dem Ziel, dabei zu helfen, einen Dialog, den wir für notwendig halten, in Gang zu bringen. Und ja, vor welchem Hintergrund das stattfindet, habe ich ja gerade skizziert.
Ja, die Bundeskanzlerin ist ja zusammen mit dem französischen Präsidenten in Brégançon genau auf diese Frage eingegangen. Und sie hat gesagt, es gibt verschiedene Möglichkeiten des Handelns. Wichtig ist, dass man handelt unter Ausnutzung der verschiedenen Möglichkeiten, aber doch auf das gleiche Ziel hin. Und genau das ist das, was jetzt, denke ich mal, gesagt werden kann über die deutsch-französische Abstimmung in genau dieser Frage des Konflikts zwischen Griechenland und der Türkei.
Nachfrage sehe ich nicht. Dann bin ich bei dem Kollegen hier auf der linken Seite, rechts von Ihnen aus.
Ja, Herr Burger, wird es konkrete Vorschläge deutscher Seite geben, von der deutschen Seite, oder?
Also das ist jetzt ein Satz, den Sie bestimmt schon erwartet haben, aber wie üblich werde ich mich am Vortag einer solchen Reise, werde ich den Inhalten dieser Gespräche nicht im Detail vorgreifen können.
Wird außer diesem informellen Gespräch noch weitere Gespräche in Berlin geben zwischen Griechenland, Türkei, Deutschland in dieser Woche?
Also das, was ich Ihnen zur Reise des Ministers an Termin gesagt habe, ist das, was ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt mitteilen kann. Sie haben mitbekommen, es wird hochrangige politische Gespräche in Berlin in dieser Woche geben. Ob sich am Rande dieser Gespräche Gelegenheit zu weiteren Gesprächen ergibt, dem kann ich jetzt auch leider nicht vorgreifen.
Herr Leithäuser?
Ich wollte auch noch mal nachfragen, da jetzt wieder zur Aufforderung zum direkten Dialog die Rede war. Hält die Bundesregierung es denn für möglich oder sinnvoll, dass womöglich andere dritte Institutionen eingeschaltet werden, um grundlegend bei diesem Streit, bei der Beilegung des Streits voranzukommen?
Ich glaube, wenn die Beteiligten sich das wünschen, dann wird man dann dagegen nichts haben können. Aus unserer Sicht ist aber das Entscheidende, dass es ein direktes, wie gesagt, einen direkten Dialog zwischen beiden Seiten gibt. Und dazu versuchen wir, Beiträge zu leisten. Und das ist der Hintergrund, vor dem wir uns ja nun schon seit vielen Wochen engagieren.
Herr Gavrilis dazu? Also wir bleiben noch bei diesem Thema erst.
Ja. Dann mache ich es so. Mich würde noch mal interessieren, für wie groß oder wie groß hält die Bundesregierung die Gefahr, dass es hier tatsächlich zu kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen zwei NATO-Bündnispartnern kommt?
Also wir nehmen die Spannungen, die es dort gibt, sehr ernst. Und wir haben die große Sorge, dass diese Spannungen ohnehin schon die Beziehungen zwischen der EU und der Türkei belasten und dass, wenn diese Spannungen weiter zunehmen, eine weitere Eskalation noch schwerwiegendere Folgen haben könnte.
Die Kollegin in der Mitte, Moment.
Nicht Türkei, aber auch Auswärtiges Amt.
Gibt es noch unmittelbare Nachfragen zur Türkei der Kollegen?
Herr Burger, vor etwa 6 Wochen hat hier in Berlin bei dem außenpolitischen Berater der Bundeskanzlerin, den Herrn Hecker, ein Treffen stattgefunden mit Beratern des türkischen und des griechischen Ministerpräsidenten. Wenn Sie sagen, im Rahmen oder am Rande des EU-Treffens am Freitag könnten sich solche Gespräche ergeben, meinten Sie ein solches Format?
Ich habe gesagt, dass ich heute keine weiteren Termine anzukündigen habe. Und ja, dabei bleibt es auch.
Ein anderes Thema, dann habe ich hier online noch eine Frage von dem Kollegen Pappas von ERT. Eine Frage ist schon beantwortet, die zweite, wie beurteilt das Auswärtige Amt und die deutsche Ratspräsidentschaft die Entscheidung der Türkei, die Naftex für die Untersuchungen im östlichen Mittelmeer bis zum 27., dem Tag der informellen Tagung der EU-Außenminister, zu verlängern?
Also für das Auswärtige Amt kann ich sagen, dass wir diese Ankündigung der Türkei bedauern, die seismischen Erkundungen des türkischen Schiffs dort zu verlängern. Das ist aus unserer Sicht in der aktuellen Situation ein Schritt in die falsche Richtung, denn was wir jetzt brauchen, sind Signale zur Deeskalation.
Dann bleibe ich beim Auswärtigen Amt mit weiteren Fragen.
Ich hätte die Frage, ob Sie bestätigen können, die Frage an das Auswärtige Amt, ob Sie bestätigen können, dass der chinesische Außenminister diese Woche nach Berlin kommt.
Ich habe alle Terminankündigungen, die ich für heute zu machen hatte, gerade eben gemacht.
Dann noch eine zweite Frage, und zwar, ob Sie bestätigen können, dass der indische Außenminister Yash Khanna mit Heiko Maas über die Zusammenarbeit bei der Impfstoffherstellung gesprochen hatte.
Das muss ich Ihnen nachreichen, ob so ein Telefonat in den letzten Tagen stattgefunden hat.
Herr Warwick, Sie waren auch beim Auswärtigen Amt? Nein. Herr Blank an das Auswärtige? An das Thema. Okay, gibt es weitere Fragen an das Auswärtige Amt an dieser Stelle? Herr Stuchlik?
Es gibt Nachrichten, dass zwei zentrale Führer der belarussischen Opposition vor einer Stunde festgenommen wurde. Mich würde interessieren, ob das Auswärtige Amt darin eine Verschärfung der Lage in Belarus sieht und wie die weitere Entwicklung Ihrer Meinung nach stattfinden sollte.
Da Sie das Thema Belarus ansprechen, vielleicht darf ich ganz kurz auch dazu Stellung nehmen und dann wird der Kollege aus dem AA sicherlich noch präzisieren. Ich will noch einmal auch auf die Bilder, die extrem beeindruckenden Bilder des Wochenendes zurückkommen. Die Menschen in Belarus zeigen ja weiterhin sehr viel Mut und sie haben am Wochenende wieder in sehr großer Zahl ihren friedlichen Protest auf die Straße getragen. Sie müssen die Möglichkeit haben, die Geschicke ihres Landes mitzubestimmen und die Behörden sind aufgerufen, die Rechte auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit zu wahren. Es ist aus unserer Sicht der falsche Weg, dass jetzt ganz offenkundig der Repressionsgrad des Regimes, der Führung in Minsk wieder spürbar steigt. Das gilt für die Entlassung von Streikenden in den Betrieben. Das gilt auch für die sehr martialische Drohkulisse, die Herr Lukaschenka am Wochenende aufgebaut hat. Wir haben alle am Wochenende ja die entsprechenden Bilder gesehen und die Äußerungen gehört. Ich will außerdem noch hinzufügen, dass die Bundesregierung darüber erschüttert ist, dass Berichten zufolge im Zuge der Proteste und der Inhaftierungen von friedlichen Menschen auch Menschen umgebracht wurden. Es gibt jetzt Berichte über einzelne Funde von Leichen und das muss lückenlos aufgeklärt werden. Ein Dialog zwischen der Staatsführung und der belarussischen Gesellschaft ist angesichts dieser Situation dringlich. Wir wiederholen noch einmal unsere Überzeugung, dass die OSZE diesen Dialog vermitteln könnte. Und wir begrüßen es deshalb, dass der amtierende OSZE-Vorsitzende Ministerpräsident Rama aus Albanien die Bereitschaft der OSZE zu einer Vermittlung in einem Brief an Herrn Lukaschenka bekräftigt hat.
Nachfrage dazu?
Ich kann vielleicht nur ergänzen zu den aktuellen Meldungen, auf die Sie sich beziehen. Auch wir verfolgen diese Meldungen sehr, sehr aufmerksam, dass Mitglieder des Koordinierungsrats festgenommen worden sein sollen. Das wäre aus unserer Sicht inakzeptabel. Und daher auch hier nochmal unser dringender Ruf, dass es keine Gewalt gegen friedliche Demonstranten geben darf. Die Rechte der Opposition gewährleistet werden müssen und alle Gefangenen, also die Menschen, die gefangen gehalten werden, nur aufgrund der Ausübung ihrer demokratischen Rechte, unverzüglich freigelassen werden sollen.
Gibt es weitere Fragen zu diesem Themenkomplex Belarus? Das sehe ich nicht. Dann würde ich an dieser Stelle noch eine Online-Frage dazu nehmen, die sich auf Herrn Nawalny bezieht. Der Kollege Glucroft von der Washington Post fragt, welche Rolle es spielt oder spielen wird, welche Rolle die Bundesregierung bei der Untersuchung bzw. der Aufklärung einer möglichen Vergiftung spielt oder spielen wird und ob Deutschland konkrete Unterstützung bietet oder bieten wird und wenn ja, wie und in welcher Form?
Nun, zunächst einmal ist ja abzuwarten, wie die Untersuchungen der Ärzte in der Charité und die Diagnose der Ärzte in der Charité ausfällt. Es sind ausschließlich die Ärzte, die behandelnden Ärzte und die Familie des Patienten, die Auskunft über die Gesundheit und das, was da tatsächlich vorgefallen ist, geben können. Unsere Forderung bleibt bestehen, da ja ein sehr schwerwiegender Verdacht, nämlich der Verdacht eines Giftanschlags im Raum steht, dass das in voller Transparenz bis ins Letzte aufgeklärt werden muss. Aber jetzt wollen wir erst einmal abwarten, was die behandelnden Ärzte feststellen.
Dazu eine Reihe an Wortmeldungen. Ich beginne hier vorne.
Lothar Lenz, ARD Hörfunk, eine Frage an Herrn Seibert bzw. auch an das BMI. Es war am Wochenende zu hören, dass Herr Nawalny und auch zu sehen, Herr Nawalny steht unter dem Schutz von Beamten des BKA. Es wurde verwiesen auf den Paragraphen 6 BKA-Gesetz, der es ermöglicht, ausländische Gäste, wie es dort heißt, unter einen besonderen persönlichen Schutz zu stellen. Was ist der Status von Herrn Nawalny? Ist er als Privatperson in der Bundesrepublik oder kann man ihn als Gast der Bundesregierung bezeichnen?
Danke. Vielleicht erinnere ich noch einmal daran, was die Bundeskanzlerin Seite an Seite mit dem französischen Staatspräsidenten bei der Pressekonferenz in Brégançon gesagt hat. Da hat sie nämlich gesagt, wenn das gewünscht wird, gilt das, was auch für Frankreich gilt. Zuvor war ja der französische Präsident am Mikrofon gewesen. Das gilt auch für Deutschland, dass wir ihm, Herrn Nawalny, natürlich auch in deutschen Krankenhäusern alle gesundheitliche Hilfe zuteilwerden lassen. Das muss aber natürlich auch gewünscht werden. Über diese Erklärung von Brégançon hinaus gibt es keine förmliche Einladung der Bundeskanzlerin oder der Bundesregierung. Aber es war, wie ja jedem ersichtlich ist, aus humanitären Gründen notwendig, Herrn Nawalny auf Wunsch seiner Familie die Einreise nach Deutschland schnell zu ermöglichen. Der Transport von Omsk nach Berlin wurde von privater Seite organisiert, ebenso die Unterbringung in der Charité. Und es war klar, dass nach seiner Ankunft hier Schutzmaßnahmen getroffen werden mussten. Schließlich handelt es sich um einen Patienten, auf den mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ein Giftanschlag verübt worden ist. Es ist dann im Gespräch der Fachbehörden entschieden worden, der Schnelligkeit halber erst einmal den Bund diese Aufgabe übernehmen zu lassen. Und das heißt eben das BKA. Und dafür gibt es eine rechtliche Grundlage im BKA-Gesetz.
Damit ist die zweite Frage online von Herrn Glucroft auch beantwortet. Wollten Sie noch ergänzen?
Nee, ich habe dem nichts hinzuzufügen.
Okay, dann bin ich bei diesem Themenkomplex bei Herrn Blank.
Ja, Herr Seibert, können Sie sagen, wer die Behandlungskosten von Herrn Nawalny trägt?
Nein, das kann ich Ihnen nicht.
Also die Bundesregierung kommt da nicht auf oder die vielleicht ans Gesundheitsministerium kommt da irgendwie, also irgendjemand muss ja zahlen dann.
Ich habe keine Informationen darüber für Sie.
Können Sie das vielleicht noch nachtragen, weil die
Transportkosten
sind ja übernommen worden von diesem Mäzen.
Genau. Ich würde mich jetzt zunächst mal auch an die private Seite richten, die den Transport organisiert hat, beziehungsweise an die Familie. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen dazu etwas werde nachreichen können.
Gesundheitsministerium hat auch kein Hinweis.
Ja, sie im Mikro an, das war noch aus, Entschuldigung.
Wir liegen dazu keine Informationen vor.
Ich habe dazu noch eine ganze Reihe an Fragen. Ich habe sie registriert und nehme sie nach der Reihe dran. Herr Warwick hat die nächste Frage.
Warwick RT, mich würden noch mal die protokollarischen Grundlagen interessieren des Transports von Herrn Nawalny im Bundeswehr-Intensivtransporter, begleitet von schwarzen Limousinen mit Blaulicht und Polizei, Motorrad-Escort, also Bilder, die man von Staatsbesuchen kennt. Können Sie da noch mal ausführen, genau auf welchen protokollarischen Grundlagen das erfolgte?
Unsere Staatsbesuche fahren wir nicht im Rettungswagen vor.
Es minus ist Rettungswagen, minus Rettungswagen.
Offensichtlich, dass aus humanitären Gründen es notwendig war, dem Wunsch der Familie zu entsprechen und Herrn Nawalny nach Deutschland, in die Berlin, in die Charité zu transportieren und dass dann ein Transport so organisiert wurde, dass er dem im Koma liegenden Patienten möglichst wenig Schaden anrichtet und dass er möglichst schnell und sicher in die Charité kommt. Das, denke ich, versteht sich.
Noch eine Nachfrage. Wenn ich Ihre Antwort auf die Frage des Kollegen von der ARD richtig verstanden habe, haben Sie den Status von Nawalny als Kanzlerin-Gast bestätigt? Da würde mich interessieren.
Dann haben Sie es falsch verstanden.
Das heißt, Sie haben das hat ja auch das ZDF beispielsweise explizit so berichtet. Sie würden das also dementieren. Herr Nawalny hat nicht den Status als Gast der Kanzlerin.
Ich habe das doch gerade ganz deutlich gesagt. Die Bundeskanzlerin hat, wie auch der französische Präsident, in ihrer ersten Reaktion in Brégançon gesagt, wenn es den Wunsch der Familie gibt, dann wird Deutschland bereitstehen, um die notwendige medizinische Versorgung dieses Mannes, auf den mutmaßlich ein Giftanschlag verübt worden ist, sicherzustellen. Der Wunsch der Familie bestand. Die Reise von Omsk nach Berlin ist von privater Seite organisiert worden, wie auch die Unterbringung in der Charité. Aus unserer Sicht war es klar, dass es da eine Notwendigkeit gab, Herrn Nawalny Schutz zukommen zu lassen während seines Aufenthalts in der Charité. Und in der schnellen Absprache unter den Behörden, unter den Fachbehörden, ist man übereingekommen, dass das zunächst einmal von Seiten des Bundes, sprich des BKA, gemacht werden muss.
Jetzt bin ich bei Herrn Delves. Wenn es gerade passt.
Herr Seibert, ganz kurz nochmal wie jetzt eigentlich die Kommunikation läuft mit dem Krankenhaus. Also läuft das über das Bundeskanzleramt oder über das Gesundheitsministerium?
Nein. Es ist, ich habe es vorhin gesagt und ich sage es gerne nochmal, es ist ausschließlich Sache der Ärzte, der Charité, der behandelnden Ärzte und oder der Familie, über den Zustand des Patienten, über die Untersuchungen und die Diagnosen Auskunft zu geben. Das werden Sie nicht von uns hören.
Das heißt, Sie können uns auch nicht sagen, wann man da mit einem ersten Bericht rechnen kann. Das läuft alles übers Krankenhaus.
Richtig.
Und die Bundesregierung ist da nicht involviert.
Richtig.
Dann bin ich bei Herrn Gavriles.
Ich habe nochmal eine Frage zu dem Ablauf, zu dem Abflug und der Verzögerung. Kreml-Medien verbreiten Informationen, dass diese große Verzögerung angeblich des Abfluges der Maschine, die sei wegen der deutschen Piloten entstanden, aufgrund der Ruhezeit zwischen den Flügen, und die Opposition in Russland behauptet, dass der Geheimdienst FSB möglicherweise und Ärzte daran schuld seien, um halt eben mehr Zeit zu brauchen, damit möglicherweise das Gift im Körper zerfalle. Was für Erkenntnisse über diese Verzögerung hat die Bundesregierung? Woran lag es?
Ich habe dazu keine Erkenntnisse mitzuteilen.
Ich kann nur wiederholen, der Transport von Omsk nach Berlin ist privat von dieser Nichtregierungsorganisation organisiert worden. Und was die zeitlichen Abläufe betrifft, müssten Sie sich an die wenden.
Dann bin ich bei der Kollegin ganz rechts hin.
Ja, Tonia Mastroboni, La Repubblica. Ich wollte noch mal fragen es gab Meldungen über eine Sendung, in der der finnische Präsident Niinistö erzählt hätte, er habe einen Anruf von der Bundeskanzlerin bekommen zum Fall Nawalny, und daraufhin habe er Wladimir Putin angerufen. Das klingt ein bisschen nach einer sozusagen Vermittlerrolle der finnischen Präsidentschaft in dieser Sache. Ich wollte genau wissen, wie die Regierung an diesem Freitag, an dem eben der Flug zurück nach Berlin verzögert wurde, was die Regierung gemacht hat aktiv und warum zum Beispiel Merkel nicht direkt Putin angerufen hat. Zweitens wollte ich wissen, es gab gestern Meldungen, also die Sprecherin von Nawalny hatte gemeldet, sie würde um 18 Uhr nochmal sagen, was genau alles passiert ist und so weiter. Es gab ja diesen etwas beunruhigenden Bericht in einer russischen Zeitung, der ganz genau den Ablauf von Nawalny in Sibirien erzählt hat. Und daraufhin wurde alles gestrichen. Und da frage ich mich auch, hat die Bundesregierung vielleicht, weil sie eben so stark unterstrichen haben, dass nur die Familie und nur die Charité über die Gesundheit von Nawalny berichten sollte, gab es da eine Moral Suasion, sagen wir mal so, von der Regierung auch auf die Sprecher und auf das Team von Nawalny? Danke.
Also erstens habe ich die Worte des finnischen Staatspräsidenten nicht zu kommentieren und habe Ihnen hier auch keine weitere Auskünfte über Gespräche der Kanzlerin zu geben. Und die zweite Frage habe ich nicht ganz verstanden. Es erscheint mir doch vollkommen logisch beinahe, dass über den Zustand des Patienten, über die Ergebnisse der Untersuchungen nicht die Bundesregierung, sondern die behandelnden Ärzte und das Krankenhaus informieren. Und mehr kann ich Ihnen dazu nicht sagen. Wir sollten diese Information abwarten. Sie wird
kommen.
Herr
Bezzili hat gestern zum Beispiel erzählt.
Herr wer?
Herr Bezzili von Cinema for Peace hat gestern im Detail erzählt, Herr Nawalny ging es sehr, sehr schlecht und er könne in den nächsten Monaten auch keine politischen Aktivitäten mehr machen. Das heißt, danach war ein, sozusagen haben sich alle gefragt, ob das stimmt, ob das nicht stimmt. Und dann kam diese Tweet von seiner Sprecherin, die meinte, um 18 Uhr klären wir alles. Dann wurde die gestrichen. Also es war ein bisschen alles geheimnisvoll und wie gesagt.
Ja, aber das scheint mir doch zwischen der Sprecherin von Herrn Nawalny oder der Familie von Herrn Nawalny und dem Chef dieser Nichtregierungsorganisation sich abzuspielen. Das kann ich nicht kommentieren.
Ich würde jetzt zur nächsten Frage übergehen, weil noch mehrere zu diesem Thema sind. Herr Jessen.
Ja, vielen Dank. Es geht um die Einschätzung von Herrn Nawalny in seiner Rolle als politische Opposition. Das wird im Moment kommuniziert und wesentlich wohl auch bewertet, als dass er eben der wichtigste Oppositionsführer sei, dass er Kritiker von Kreml und Oligarchen sei. Gleichwohl, und das ist ja kein Geheimnis, Herr Nawalny in der Vergangenheit auch immer wieder durch rassistische und rechtsnationalistische Positionen aufgetreten. Meine Frage ist, spielt das bei den Aktionen, bei der Bewertung in irgendeiner Weise noch eine Rolle oder tritt das jetzt alles hinter die humanitären Aspekte zurück?
Also ich glaube, ich würde in diesem Fall einfach sagen, Letzteres. Wir haben, ich glaube, Herr Seibert hat das auch am Freitag ausgeführt, es geht in der jetzigen Situation überhaupt nicht um eine politische Bewertung des innenpolitischen Handelns einzelner Persönlichkeiten, sondern es geht jetzt um den Gesundheitszustand von Herrn Nawalny.
Ich stelle die Frage schlicht und einfach deswegen, weil wenn man Diskussionen auch in sozialen Medien verfolgt, dann wird da und auch zunehmend schon gefragt, es wird einfach danach gefragt, nimmt man diesen, also es ist über andere gesagt worden, sie seien keine lupenreinen Demokraten. Das trifft vielleicht für Herrn Nawalny dann auch zu. Aber das ist der Bundesregierung alles bekannt, aber spielt im Moment keine Rolle. Das sehe ich so richtig.
Der Grund, aus dem Herr Nawalny sich in Berlin befindet und aus dem die Bundesregierung diese, wie gesagt, private Initiative unterstützt, ist humanitär. Und das ist sein Gesundheitszustand.
Ich würde noch zwei letzte Fragen zu diesem Thema nehmen, Herr Warwick, und bitte nur eine Frage.
Bitte nur eine Frage. Gut, dann müsste ich mich ja fast entscheiden. Aber gut, dann vielleicht die Frage von Herrn Jessen trotzdem noch mal aufgreifen. Das ist ja jetzt sozusagen schon ein relativ exemplarischer Fall. Wir hatten ja auch schon die entsprechenden Limousinen und die Begleitung angesprochen. Da würde mich interessieren, wäre die Bundesregierung denn bereit, ebenso im entgegenkommt zu agieren im Fall von Edward Snowden, wenn der sich ernsthaft vergiften würde in Moskau und dass das BKA dann einen Zugriff der CIA verhindern, auch entsprechende BKA-Kräfte vor die Charité stellt?
Herr Warnbeck, wenn ich Sie korrigieren darf, der Verdacht ist ja nicht, dass Herr Nawalny sich ernsthaft vergiftet hat, sondern dass jemand Herrn Nawalny ernsthaft vergiftet hat, wofür es leider in der jüngeren russischen Geschichte den ein oder anderen Beispielfall gibt. Deswegen nimmt die Welt, denke ich, diesen Verdacht sehr ernst. Und im Übrigen würde ich jetzt nicht spekulieren und hypothetische andere Fälle aufmachen.
Bin ich zum Abschluss bei dem Kollegen?
Ja, eine Frage ans BMI. Bleiben die erhöhten Sicherheitsmaßnahmen an Charité für die gesamte Dauer seines Aufenthalts im Krankenhaus bestehen oder lassen Sie eine Situation zu, wo diese Maßnahmen abgebaut werden?
Sie haben sicher Verständnis dafür, dass wir öffentlich zu operativen Einsätzen des Bundeskriminalamts, insbesondere was Schutzpersonen angeht, keine Auskünfte erteilen.
Dann würde ich diesen Themenkomplex abschließen. Herr Warwick, Sie hatten jetzt, aber Sie hatten ausreichend Fragen dazu, würde ich mal behaupten. Eine letzte Frage.
Und zwar hat die Bild-Zeitung berichtet, dass nach Ihren Informationen deutsche Sicherheitskräfte die Information angeblich manipuliert hätten, dass Nawalny in Schönefeld ankommen sollte. Das wurde öffentlich verlautbart. De facto soll er aber im militärischen Teil von Tegel gelandet sein. Da würde ich nur wissen vom BMI, ob Sie diese Berichterstattung bestätigen können.
Deutsche Sicherheitskräfte haben in der Vergangenheit keine Informationen manipuliert und tun das in der Gegenwart nicht, noch in der Zukunft nicht.
Ich würde es jetzt tatsächlich dabei belassen, Herr Warwick. Sie hatten ausreichend Fragemöglichkeit zu diesem Thema. Ich bin mit einem neuen Themenkomplex bei Herrn Blank.
An das Innenministerium, da bleiben wir doch gleich. Stimmt es, dass der neue Personalausweis künftig statt 28,80 37 Euro kosten soll?
Dieses Detail müsste ich Ihnen tatsächlich nachreichen.
Das ist aber wichtig für viele Leute. Insofern vielleicht schaffen wir es noch in der nächsten halben Stunde.
Dann bleibe ich eben bei diesem Ressort. Gibt es weitere Fragen an das Innenministerium? Das sehe ich an dieser Stelle nicht. Dann bin ich mit einem neuen Thema bei Herrn Gavrilis.
Stichwort Lobbyregister. Da gab es heute einen offenen Brief von Verbänden, unter anderem Lobby Control, Abgeordnetenwatch. Mich würde mal interessieren, der Bundestag, die Koalitionsfraktionen sind gerade dabei, das zu erarbeiten. Mich würde interessieren, von Seiten der Bundesregierung, was gibt es dort für Pläne selbst, Stichwort Kanzleramt, aber auch alle eben Ministerien, sich ein verbindliches Lobbyregister zu erstellen, damit jeder weiß, wer ein- und ausgegangen ist in den Ministerien, wann sich möglicherweise mit Ministern und Ministerinnen getroffen hat. Gibt es dazu Pläne?
Ich kann vielleicht Stellung nehmen als zuständiges Ressort für das Thema. Sie haben den Bundestag richtig erwähnt, das ist ein Vorhaben des Bundestages, dazu äußern wir uns als Bundesregierung daher nicht. Grundsätzlich gilt aber, wir haben im Beamtenrecht, aber auch ansonsten in der Geschäftsordnung der Bundesregierung umfangreiche Regeln, wie mit Verbänden umzugehen ist. Sie wissen vielleicht, dass in Gesetzgebungsverfahren die Verbändeanhörung ein wichtiger Bestandteil ist, wo es darum geht, die Positionen der Gesellschaft mit aufzugreifen von Verbänden, von Interessengruppen und zu gucken, ob die ausreichend berücksichtigt worden sind. Diese Stellungnahmen werden dann abgewogen, werden gesichtet und fließen gegebenenfalls in das Gesetzgebungsverfahren ein. Das heißt, wir haben eine institutionalisierte Regelung, wie mit Verbandsinteressen, mit, wie Sie das sagen, Lobbyinteressen umgegangen wird. Und darüber hinaus ist jeder Beamte verpflichtet, dem Gemeinwohl zu dienen. Und in den Ministerien werden auch vor dieser offiziellen Anhörung Verbandsinteressen gehört. Aber letztlich wird nach Allgemeinwohlgesichtspunkten entschieden. Insofern besteht aus Sicht der Bundesregierung keine Notwendigkeit, ein vergleichbares Register für die Bundesregierung einzurichten.
Nachfragen zu diesem Thema? Das sehe ich nicht. Dann bin ich mit einem neuen Thema bei Herrn Leithäuser und würde dann zum Verteidigungsministerium wechseln.
An Herrn Seibert und womöglich auch ans Innenministerium. Die Wahlrechtsreform oder die Versuche einer weiteren Änderung des Wahlrechts sind morgen Thema einer Koalitionsberatung. Und ich wollte gerne wissen, ob die Bundesregierung ein Bewusstsein hat über Fristen, die eingehalten werden müssen, wenn Änderungen am Wahlrecht vorgenommen werden, beispielsweise solche Änderungen, die den Zuschnitt der Wahlkreise betreffen würden?
Ich kann dazu nichts beisteuern, denn das Wahlrecht ist ja traditionell und auch zu Recht Sache des Deutschen Bundestages und der Fraktionen im Deutschen Bundestag. Das heißt, da bin ich als Regierungssprecher jetzt mal für Sie der falsche Ansprechpartner.
Ich kann dazu ergänzen, dass das BMI zwar für den rechtlichen Komplex zuständig ist, aber wir, wie der Regierungssprecher richtig sagt, uns bei Gesetzgebungsverfahren zurückhalten. Wenn wir gebeten werden, liefern wir als BMI oder helfen wir beim Gesetzgebungsverfahren als BMI, aber ansonsten ist es Sache des Deutschen Bundestages, darüber zu befinden.
Darf ich fragen, ob Sie schon gebeten worden sind?
Das dürfen Sie fragen, das könnte ich Ihnen jedenfalls nachreichen.
Herr Rinke, zu diesem Thema?
Zum Koalitionsausschuss. Das wäre eine Frage ans Wirtschaftsministerium und ans Bundesarbeitsministerium. Es gibt ja den Vorschlag, Kurzarbeitergeld auszuweiten bis März 2022. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob das Wirtschaftsministerium sich hinter diese Pläne von Herrn Heil stellt. Und von dem BMAS hätte ich ganz gerne gewusst, ob es schon eine Einigung gibt in den Diskussionen, wie man das verknüpft mit Weiterbildungsangeboten oder Anforderungen.
Ja, ich kann als Sprecherin des BMI natürlich keine Ergebnisse des Koalitionsausschusses vorwegnehmen oder im Vorfeld kommentieren. Die Bundesregierung hat sich entschieden, über die Verlängerung der Programme zu diskutieren und zu beraten. Und das wird jetzt auch der Koalitionsausschuss tun. Aber mehr kann ich dazu von meiner Seite aus nicht sagen.
Nachfrage?
Gut, ich kann an der Stelle auch nur ergänzen, dass der Minister mehrfach schon betont hat, dass Kurzarbeitergeld ein sehr erfolgreiches Instrument ist, um durch die Krise zu kommen. In der Spitze hatten wir 6,7 Millionen Menschen, die Kurzarbeitergeld bezogen haben. Er hat zuletzt jetzt in dem FAZ-Interview heute seine Vorschläge vorgestellt, die morgen im Koalitionsausschuss beraten werden. Und den gilt es jetzt abzuwarten.
Darf ich nochmal nachfragen, eigentlich an beide Ministerien, das BMAS, haben Sie keine Sorge, dass es auch Missbrauch beim Kurzarbeitergeld gibt? Es gibt ja immer wieder Berichte, dass einzelne Unternehmen das ausnutzen und auch nicht richtig anwenden. Und an das Wirtschaftsministerium nochmal die Nachfrage. Frau Baron, Sie haben jetzt nicht die Position Ihres Ministers genannt und darauf zielt die Frage. Also hat er jetzt keine eigene Position beim Kurzarbeitergeld, dass Sie noch nicht die Ergebnisse vorwegnehmen können des Koalitionsausschusses, ist ja klar.
Wie gesagt, die Einschätzung, dass das Kurzarbeitergeld erfolgreich war als Instrument und uns in Deutschland durch die Krise bis zu diesem Tag geholfen hat, das steht außer Frage für den Minister.
Ja, die Frage war nach dem Missbrauch. Haben Sie Informationen, dass es auch missbraucht wird von Unternehmen?
Ich kann das jetzt an der Stelle nicht kommentieren.
Hier vorne richtete sich die Frage ans Arbeitsministerium. Dann machen wir die eben noch dazu und wechseln dann nochmal zum Wirtschaftsministerium.
Es klingt vielleicht wie eine technische Frage, aber es ist auch eine politische. Warum muss das jetzt passieren, dass diese Verlängerung in Angriff genommen wird? Die Zahl der Meldungen geht zurück und die Bundesregierung hat ja ganz klare Prognosen abgegeben über eine Normalisierung oder Gesundung des wirtschaftlichen Klimas. Wenn das jetzt für einen so langen Zeitraum verlängert wird, konterkariert die Bundesregierung damit nicht ihre Bemühungen, zu einer konjunkturellen Normalisierung zu kommen? Danke.
Wie gesagt, also unseren Vorschlag zur Verlängerung und auch die Aussage des Ministers gibt es im FAZ-Interview, dass die Krise am 1. Januar 2021 sicherlich nicht vorbei sein wird. Und insofern wird der Koalitionsausschuss morgen die Vorschläge dazu beraten.
Ich sehe jetzt noch mal eine unmittelbare Meldung, die sich an das Arbeitsministerium richtet. Sehe ich das richtig? Nee? Okay, dann wechseln wir noch mal und machen diesen Themenkomplex erst fertig.
Herr Rinke, um auf Ihre Frage noch mal zu kommen, auch der Minister hat in der Vergangenheit deutlich gemacht, dass es die Vereinbarung innerhalb der Bundesregierung ist, nach dem Sommer über die Verlängerung der Programme zu entscheiden. Das ist jetzt der Fall. Damit beschäftigt sich der Koalitionsausschuss. Und das ist das, was ich aktuell dazu sagen kann.
Gibt es unmittelbare Nachfragen zu diesem Thema? Das sehe ich nicht. Dann würde ich jetzt zum Verteidigungsministerium kommen. Die Kollegin Hasenkampf von der neuen Berliner Redaktionsgemeinschaft fragt zu Mali nach den neuesten Entwicklungen und dem Wunsch des Militärs einer Übergangszeit von 3 Jahren. Ist Mali noch ein Partner, mit dem die Bundesregierung und die Bundeswehr zusammenarbeiten werden? Und wie lange bleibt die Bundeswehr noch an ihren Stützpunkten?
Ja, das ist eine Frage, die ja in erster Linie eine politische Frage ist. Deswegen würde ich ganz kurz gleich noch mal ein Update zu uns geben und dann aber hauptsächlich an das Auswärtige Amt übergeben. Die Ministerin hat sich ja auch dazu eingelassen beim I3-Treffen jetzt in Saloui. Die Situation ist natürlich so, dass wir sie laufend beobachten, aber wir sind dort auch unter 2 gültigen Mandaten, haben unsere Leute entsprechend für EUTM in den Kasernen behalten, MINUSMA wird weitergeführt und wir werden das jetzt weiter beobachten. Und was dann mit der Bundeswehr passiert, das hat das Parlament zu entscheiden.
Ja, vielleicht von meiner Seite die Einschätzung, dass sich die Sicherheitslage in Mali seit dem Militärputsch am vergangenen Dienstag beruhigt hat. Es ist aber noch nicht klar, in welche Richtung sich die politische Lage weiterentwickelt. Wichtig ist es aus Sicht der Bundesregierung jetzt, zu einer verfassungsmäßigen Ordnung zurückzukommen, die sich auf demokratische Strukturen stützt. Und deshalb unterstützen wir die Bemühungen von ECOWAS vor Ort zu vermitteln.
Gibt es im Saal Herr Stuchlik? Moment.
Frau Ruzzi, Sie haben gesagt, die Weiterverwendung in den beiden Missionen obliege dann dem Parlament. Gibt es dann Ihrer Meinung nach einen konkreten Anlass dafür, das Parlament quasi über die Verlängerung bzw. über das Weiterbestehen der Mission abstimmen zu lassen?
Das ist ja erst jüngst erfolgt. Wir haben Ende Mai, sind wir informiert worden darüber, dass das Mandat für die kommenden 12 Monate oder beide Mandate für kommende 12 Monate verlängert wurden. Und das ist der ganz normale parlamentarische Prozess und den habe ich als BMVG auch nicht zu kommentieren. Und dieser politische Prozess ist auch wichtig und da ist auch nicht nur BMVG ein Teil davon, sondern eben die gesamte Bundesregierung, wie Herr Burger schon sagte. Das haben alle im Moment natürlich im Fokus.
Das klang, Nachfrage, wenn ich darf, das klang eher so, als wären Sie besorgt über die Sicherheitslage und würden die Missionen prinzipiell in Frage stellen oder habe ich Sie da falsch verstanden?
Also es ist natürlich so, dass wenn Soldaten und Soldatinnen entsandt werden, man sich selbstverständlich immer mit der Sicherheitslage befasst, das ist keine Frage. Aber wir haben bestehende Mandate, wir haben alle Maßnahmen getroffen, um unsere Frauen und Männer entsprechend zu schützen. Und jetzt schauen wir einfach mal, wie sich der politische Prozess weitergestaltet.
Weitere Fragen zu diesem Thema, Herr Warwick?
Noch eine Verständnisfrage, aber was ist denn jetzt Ihre politische Referenz in Mali? Sie sind ja nicht losgelöst im rechtlichen Raum. Ist es sozusagen die de facto Putschregierung oder wer ist gerade Ihr malischer Ansprechpartner?
Wir sind dort in einem EU-Mandat gebunden und in einem VN-Mandat gebunden. Beide Mandate können Sie entsprechend nachlesen und für Weiteres verweise ich auf das Auswärtige Amt.
Ja, und ich... Oder sagen Sie zuerst. Also, ich habe ja gerade darauf verwiesen, im Moment laufen vor Ort Vermittlungsbemühungen der ECOWAS mit dem Ziel, dort zu einer Stabilität auf Basis demokratischer Strukturen wiederzufinden. Diese Vermittlungsbemühungen unterstützen wir und das ist derzeit unsere wichtigste politische Referenz dort.
Weitere Fragen zu diesem Thema? Eine Nachfrage bitte.
Meine Frage war ja, wer ist der aktuelle Ansprechpartner in Mali auf Level der Exe und Legislative für die Bundeswehr? Die operiert ja nicht frei von der malischen Verfassung. Deswegen noch würde ich ganz gerne wissen, wer ist gerade aktuell Ansprechpartner auf dieser Ebene für die deutsche Bundesregierung und die dort befindlichen deutschen Soldaten?
Wie gesagt, dort laufen im Moment Vermittlungsbemühungen, geführt von der Regionalorganisation ECOWAS, just mit dem Ziel, Klarheit darüber zu schaffen, wie der Übergang zurück zu demokratisch legitimierten, verfassungsmäßigen Strukturen aussehen kann.
Gibt es weitere Fragen ans Verteidigungsministerium an dieser Stelle? Das sehe ich nicht. Dann bin ich bei der Kollegin auf der linken Seite, von Ihnen aus rechts. Ja.
Ich hatte eine Frage ans BMG, beziehungsweise zwei. In Berlin gibt es Meldungen, dass die Testkapazitäten, das Material dafür knapp wird. Ist das ein bundesweites Problem aus Ihrer Sicht? Und dadurch, dass die Bundesländer ja sehr unterschiedliche Haltung haben zur Frage der Großveranstaltungen, würde mich die Haltung des Bundes interessieren, also vielleicht auch von Herrn Seibert.
Ja, das Thema Testkapazitäten war ja bereits am Freitag hier intensiv diskutiert worden. Wir haben sozusagen unsere theoretischen Laborkapazitäten, die liegen ja circa bei 1,2 Millionen pro Woche. Bei einer aktuellen tatsächlichen Anspruchnahme von 875.000 Tests, die tatsächlich durchgeführt worden sind. Aber richtig ist, die Labore sind aktuell stark belastet. Und es ist absehbar, dass das System dauerhaft auch da an seine Grenzen stößt. Und klar ist auch, wenn wir wochenlang da Volllast fahren in dem Bereich, werden wir Material- und Personalprobleme bekommen. Deshalb werden wir und müssen wir auch nochmal Prioritäten setzen und auch die Teststrategie nach den Urlaubsrückreisen entsprechend anpassen. Damit ist das BMG aktuell auch intensiv beschäftigt.
Ja, ich will noch mal daran erinnern, am Freitag habe ich mich ja auch schon in der Richtung geäußert. Wir haben im Moment, und daran hat sich leider übers Wochenende auch nichts geändert, eine besorgniserregende Entwicklung der Infektionszahlen. Wir müssen diese Zahlen wieder runterbekommen. Unser Ziel muss es sein, dass die Gesundheitsämter weiterhin in der Lage sind, das Infektionsgeschehen zu kontrollieren, im Griff zu haben, die Infektionsketten nachzuverfolgen, zu unterbrechen. Das muss unser Ziel sein. Dazu sind Bund und Länder in ständigem Austausch. Am Donnerstag, wie Sie wissen, wird es ein Gespräch der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefs und Chefinnen der Länder geben. Und da wird sicherlich auch über einzelne Maßnahmen beraten werden. Dem will ich hier nicht vorgreifen. Die Kanzlerin hatte letzte Woche in Nordrhein-Westfalen schon klar zum Ausdruck gebracht, dass sie den Wunsch versteht, dass bei gleichen oder vergleichbaren Infektionslagen die Menschen ähnliche Regelungen wollen.
Wenn man das aus meiner Sicht auch die Frage von dem Kollegen Röpke online von Bild beantwortet, wenn er das anders sieht, möge er mir einen Hinweis geben. Und ansonsten bin ich jetzt bei Herrn Gavrilis zu diesem Themenkomplex.
Ich habe eine technische Frage zur Corona-App, was die Hinterlegung der Tests und der Testergebnisse betrifft. An welchen Kriterien ist es geknüpft? Weil es gibt, also wenn man zum Beispiel hier in Berlin ankommt, in Schönefeld, dort ist die Charité am Flughafen und da kann man sozusagen den QR-Code in diese App einpflegen. Wenn man sich aber am ZOP hier untersuchen lässt, dort kriegt man einen Code und muss dann auf die Seite des Labors gehen und das ist nicht kompatibel mit der App. Wie kann das sein? Können Sie es erklären, warum ich das nicht sozusagen diese App, die ja von Ihnen so hoch gepriesen wurde, nicht einpflegen kann?
Also ich weiß nicht, ob das Ihre Frage beantwortet. Wir machen ständig Fortschritte beim Anschluss der niedergelassenen Labore an die Corona-Warn-App. Das sind inzwischen 3/4 der niedergelassenen Labore. Die Zahl wächst beständig und die Tendenz ist natürlich weiter steigend. Seit die App am 16. Juni zur Benutzung freigegeben wurde, ist fast 250.000 Testergebnisse auf digitalem Weg von den angeschlossenen Laboren in die App übermittelt worden. Auch diese Zahl steigt beständig. Aber wie Sie an meinen Worten schon sehen, sind wir noch nicht bei 100% bei den angeschlossenen Laboren. Und deswegen muss daran und wird daran noch weiter gearbeitet.
Trotzdem nochmal die Nachfrage, woran liegt das? Liegt das jetzt an den Laboren? Müssen die sich umstellen? Ist das, können Sie es irgendwie erläutern? Ich weiß nicht, ob das BMG, also woran hakt es, dass es da nicht zu 100% eine Kompatibilität gibt?
Also ich kann das von dieser Stelle jetzt bezogen auf den Einzelfall nicht weiter bewerten oder einordnen. Wir haben ja auch an dieser Stelle schon, was die Funktionalität der App angeht, umfangreiche Informationen übermittelt. Also die Corona-Warn-App kann Ihnen Begegnungen melden, ohne dass Ihre Risikobewertung sich ändert. Das liegt daran, dass alle aktiven Corona-Warn-Apps regelmäßig die veröffentlichten Positiverkennungen herunterladen und prüfen, ob Zufallscodes vorliegen, die dann zu einer Positivkennung passen. Und ist das der Fall, heißt das, dass Sie am angegebenen Tag einer positiv getesteten Person begegnet sind. Wenn die Dauer des Kontakts und die Entfernung zu der Person allerdings unter dem vom RKI festgelegten Schwellenwert lagen, ist die Begegnung für Sie unbedenklich. Der Risikostatus ändert sich dann nicht von niedrig auf erhöht. Das entspricht den Informationen, die wir auch dazu gegeben haben. Weitere Bewertungen kann ich jetzt an dieser Stelle nicht vornehmen dazu.
Ich kann Herrn Gavrilis anbieten, dass wir zu der Frage, was konkret steht jetzt noch im Wege, dass nicht alle Labore schon angeschlossen sind. Dazu können wir Ihnen vielleicht noch mal mit größerer technischer Präzision, als ich das jetzt hier kann, eine Antwort nachreichen. Aber ich glaube, das Wichtige ist, dass man im Kopf behält, die Zahl der angeschlossenen Labore liegt jetzt bei 3/4 und wächst beständig.
Ich würde Sie angesichts der noch offenen Fragen bitten, sich auf eine Frage jeweils zu beschränken. Herr Rinke, hatten Sie dazu noch eine offene Frage? Ja, dann bin ich bei Ihnen.
Ich hätte ganz gerne bei Herrn Seibert noch mal nachgefragt, was die Bund-Länder-Abstimmung angeht. Vielleicht können Sie doch noch mal sagen, was genau das Ziel sein soll, denn etliche Ministerpräsidenten haben heute klargemacht, dass sie keineswegs die Notwendigkeit sehen, wie die Kanzlerin, dass man nun zu bundesweit einheitlichen Regelungen kommt. Und Herr Woidke ist sogar so weit gegangen, dass er beklagt hat, dass Bund und Länder jetzt nach so vielen Wochen überhaupt erst wieder miteinander sprechen. Hat die Bundesregierung da ziemlich kritisiert. Vielleicht können Sie dazu Stellung nehmen.
Also, am Donnerstag gibt es das Gespräch der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen. Dieses Gespräch wird auf mehreren Ebenen vorbereitet. Das hat im Übrigen natürlich auch in den vergangenen Wochen immer wieder Kontakte zwischen Bund und Ländern über Einzelfragen gegeben. Und ich kann jetzt nicht Einzelfragen erörtern. Dafür ist der Donnerstag da, aber der wird gründlich zwischen Bund und Ländern vorbereitet.
Und zur Kritik, dass der Bund sich jetzt in der Sommerpause nicht gekümmert habe?
Es hat immer Kontakte zwischen Bund und Ländern, einen ständigen Austausch gegeben.
Herr Warwick? Auch zu diesem Themenkomplex,
oder? Auch zu diesem Themenkomplex. Frage geht ans Gesundheitsministerium und den Regierungssprecher. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann hat letzte Woche erklärt, ich zitiere, wenn wir Mitte März das gewusst hätten, was wir jetzt wissen, hätten wir nicht den Lockdown gemacht, den wir gemacht haben. Da würde mich interessieren, teilt denn das Gesundheitsministerium und die Kanzlerin diese Einschätzung des NRW-Gesundheitsministers?
Also ehrlich gesagt, dazu wüsste ich gerne ein bisschen mehr über die Äußerungen des Gesundheitsministers von Nordrhein-Westfalen, als dass ich aus diesem einen relativ kurzen Satz das schon erschließen könnte. Die Bundeskanzlerin war ja in der letzten Woche am Dienstag im nordrhein-westfälischen Landeskabinett. Herr Laumann hat da auch ziemlich ausführlich über die Corona-Lage in Nordrhein-Westfalen vorgetragen. Und das, was Sie zitieren, war dort kein Thema. Ich kann auf diesen kurzen Satz hin hier keinen Kommentar abgeben, außer dass ganz grundsätzlich gilt, dass niemand, nicht in der Politik, nicht in der Wirtschaft, nicht in der Verwaltung, nicht in der Gesellschaft, Erfahrung mit einer Pandemie dieser Art hat und dass es ein permanenter Lernprozess ist für alle Beteiligten. Dazu hat sich die Bundesregierung auch immer bekannt.
Das Gesundheitsministerium war auch angesprochen.
Ich kann das nicht weiter ergänzen.
Okay, dann bin ich bei Herrn Jessen.
Ja, Frage ans Gesundheitsministerium. Änderung oder Neujustierung der Teststrategie. Das dient ja offenbar dem Zweck, dass situative Engpässe in systemischer Überforderung münden könnte. Welches ist die Zielvorstellung, sagen Sie ein paar Benchmarks bitte, am Anfang mit begrenzten Testkapazitäten war wesentlich verdachts- und konkret anlassbezogen getestet worden. Nach der Ausweitung wurde jetzt sozusagen großflächiger, wenn Menschen rückreisten aus Risikogebieten. Das hat den derzeitigen Zustand bewirkt. Welches soll also die Neujustierung sein? Auf welcher Grundlage soll dann in Zukunft getestet werden? Bei welchen Anlässen?
Also Herr Seibert hat ja bereits auf die laufenden Beratungen zwischen Bund und Ländern hingewiesen. Da wird auch ein Thema die Anpassung der Teststrategie sein. Und dem kann ich nicht vorgreifen innerlich.
Dann bin ich bei Herrn Lange.
Ja, auch dazu, Herr Ewald, wenn Sie sagen, dass, wenn weiter unter Volllast gefahren wird, man personell wie materiell an die Grenzen kommt, steuert das Ministerium da schon gegen, also gegen beides könnte man ja was tun, Menschen, Leute einstellen und Material beschaffen. Also gibt es da schon Bemühungen? Danke.
Na, Ihre Frage zielt auf die gleiche Frage wie Herr Jessen. Ich kann das Thema wird sozusagen in der ganzen Bandbreite auch Gegenstand der Besprechungen jetzt sein. Wir selber im Haus stellen auch entsprechende Überlegungen an, das hatte ich ja erwähnt. Ich kann Ihnen aber jetzt aktuell noch keine konkreten Details nennen dazu.
Herr Delfs?
Elisabeth, nur kurze Nachfrage. Sie sagten eben, redeten von einer besorgniserregenden Entwicklung, sagten dann, das habe sich auch seit dem Wochenende oder am Wochenende nicht geändert. Aber die Zahlen sind ja eigentlich jetzt übers Wochenende runtergegangen. Ich weiß, da gibt es dann immer noch Zahlen, die dann nochmal nachkommen.
Das aber ist ja in dem Muster, das wir an Wochenenden und Montagen immer sehen. Also wir haben am Wochenende keinen Hinweis bekommen, dass dieser Trend der Zahlen irgendwie gebrochen sei. Das ist das, was ich gemeint habe.
Aber Sie haben jetzt keine schon.
Ich habe keine anderen Zahlen als die
Infos
jedem zur Verfügung stehen. Nein.
Herr Blank dazu? Anderes Thema. Dann würde ich an dieser Stelle zu dem größeren Themenkomplex Corona noch zwei digitale Fragen dazu nehmen. Die eine richtet sich an das Arbeitsministerium zum Thema Maskenpflicht am Arbeitsplatz. Halten Sie die Einführung einer Maskenpflicht am Arbeitsplatz zum Schutz vor Covid-19 für sinnvoll? Sollte die entsprechende Arbeitsschutzregel für verbindlich erklärt und mit Sanktionen verbunden werden? Das fragt der Kollege Zwick von der Welt.
Also wir haben ja bereits im April Arbeitsschutzstandards gegen Covid-19 veröffentlicht, branchenübergreifend. Im August wurden diese Standards dann nochmal konkretisiert. Die umfassen sowohl technische Aspekte als auch organisatorische Maßnahmen, also die Gestaltung von Pausen- und Arbeitszeiten und auch persönliche Maßnahmen, wie eben die Nutzung von den Mund-Nasen-Bedeckungen. Das heißt, die ist heute eben bereits schon ein Teil von sicherem und auch gesunden Arbeiten und bleibt auch weiterhin ein wichtiges Instrument. Welches Instrument oder welche Maßnahmen jetzt für einen Betrieb sinnvoll sind, muss individuell vor Ort entschieden werden. Die Arbeitsschutzstandards sind so beschrieben, dass Betriebe, die dort vorgeschlagenen Maßnahmen oder gleichwertige Maßnahmen umsetzen, davon ausgehen können, dass sie rechtssicher handeln.
Und dann noch eine weitere Frage, die sich vermutlich an das Innenministerium oder das Auswärtige Amt richtet. Die Kollegin Baumann vom Standard fragt, ist die Bundesregierung der Meinung, dass angesichts der langen Staus an der österreichisch-slowenischen Grenze, die auch viele Deutsche betroffen haben, der Meinung, man müsse Grenzkontrollen besser und länderübergreifend koordinieren?
Also grundsätzlich sind wir der Meinung, dass in Europa alle Maßnahmen zur Eindämmung von Corona, sofern sie die Reisefreiheit betreffen, so gut wie möglich miteinander abgestimmt werden sollten, damit Reisende wissen, was sie erwartet. Und weil die Maßnahmen dann am wirksamsten sind, wenn sie gut koordiniert sind.
Dem habe ich nichts hinzuzufügen.
Dann bin ich mit einem neuen Thema bei Herrn Tufinier.
Herr Burger, eine Frage zum Thema Iran bzw. USA. Die Vereinigten Staaten wollen ja bis zum 19. September die Snapback-Sanktion einleiten. Was tut die Bundesregierung, um das zu verhindern? Und eine zweite Frage dazu. Am 1. September trifft sich der gemeinsame Ausschuss des JCPOA in Wien. Was ist das Ziel des Treffens?
Ja, zu Ihrer ersten Frage. Dazu haben sich die Außenminister Deutschlands, Frankreichs und des Vereinigten Königreichs ja in ihrer Erklärung vom vergangenen Donnerstag schon geäußert. Und Frau Adebar hat hier am Freitag, glaube ich, auch schon darüber gesprochen. Ich kann Ihnen sagen, die USA haben ja am 8. Mai 2018 ihren Rückzug aus der Wiener Nuklearvereinbarung erklärt und seither sind sie auch nicht mehr in diesem Rahmen tätig geworden und deshalb sind sie nach unserer Ansicht seit diesem Zeitpunkt auch nicht mehr als Teilnehmerstaat des JCPOA im Sinne der Sicherheitsratsresolution 2231 anzusehen. Und deshalb können die USA auch diesen Snapback-Mechanismus nicht nutzen, um die Wiedereinführung von UN-Sanktionen, die 2015 durch die Resolution 2231 ausgesetzt wurden, wieder zu erzwingen und den JCPOA zu beenden. Das sehen die meisten Mitglieder des Sicherheitsrats genauso wie wir. Mittlerweile haben 13 Sicherheitsratsmitglieder in diesem Sinn an den indonesischen Sicherheitsratsvorsitz geschrieben und einige haben auch wie wir dazu öffentliche Erklärungen abgegeben. Wir stimmen natürlich mit den USA überein, dass Iran der Weg zu Nuklearwaffen verwehrt bleiben muss. Aber wir sagen, dass wir dafür das JCPOA erhalten und Iran wieder dazu bringen möchten, seine Verpflichtungen einzuhalten. Dem dienen alle Schritte auch im Rahmen des JCPOA, was das Thema Joint Commission angeht, bin ich mir nicht sicher, ob es dazu schon eine offizielle Ankündigung von Seiten des EAD gibt.
Das gab schon eine Ankündigung, deswegen habe ich gefragt.
Okay, dann muss ich Ihnen dazu die Antwort nachreichen.
Unmittelbare Fragen zu diesem Thema, das sehe ich nicht. Dann würde ich zum Finanzministerium kommen. Da hat mich digital eine Frage des Kollegen Heller vom Korrespondentenbüro Herreitz erreicht. Die sich auf die EU-Schuldenaufnahme bezieht. Ist für Bundesfinanzminister Scholz eine gemeinsame Schuldenaufnahme in Europa ein Einmalereignis im Zuge der Corona-Bekämpfung oder ein neues Instrument im Baukasten der EU?
Die Frage bezieht sich ja auf ein Interview des Ministers, das er der Funke Mediengruppe gegeben hat. Und ich glaube, es ist ganz hilfreich, wenn man sich die Worte des Ministers noch mal dazu anschaut. Ich kann das hier gerne mal zitieren. Er hat jetzt zum einen gesagt, dass wir auf EU-Ebene einen neuen Weg gegangen sind und anders als bei der Staatsschuldenkrise 2010 gemeinsam mit Frankreich einen großen Wiederaufbaufonds vorgeschlagen haben. Damit Europa zusammenhält und schnell wieder auf die Beine kommt. Also er hat hier nochmal die Wichtigkeit des Fonds betont und auch die starke europäische solidarische Antwort und hat dann weiter zum Wiederaufbaufonds gesagt, der Wiederaufbaufonds ist ein echter Fortschritt für Deutschland und Europa, der sich nicht mehr zurückdrehen lässt. Die EU nimmt erstmals gemeinsam Schulden auf, setzt sie gezielt gegen die Krise ein und verpflichtet sich zugleich, bald mit der Rückzahlung zu beginnen. All das sind tiefgreifende Veränderungen, vielleicht die größten Veränderungen seit Einführung des Euro. Denn diese Schritte führen zwangsläufig zur Debatte über gemeinsame Einnahmen der EU, was wiederum eine Bedingung ist für eine bessere und funktionstüchtige Europäische Union. Das kann schnell relevant werden. Wenn der Rettungsfonds zurückgezahlt werden muss, sollte das nicht zulasten des normalen EU-Haushalts gehen. Deshalb sind eigene Ressourcen sinnvoll, etwa durch den Emissionshandel im Schiffs- und Luftverkehr, bei der Besteuerung der Finanztransaktionen und von globalen digitalen Plattformen. Das ist die Grundlage, das ist das, was der Minister gesagt hat. Er hat da nochmal deutlich zum Ausdruck gebracht und sich auch da nochmal auf die EU-Beschlüsse bezogen. Jetzt geht es darum, im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft diese Beschlüsse schnell umzusetzen, damit das Geld, damit die starke und solidarische Antwort Europas dann auch Anfang 2021 dann ausgezahlt werden kann. Genau, das ist, was ich dazu sagen kann.
Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema oder an das Finanzministerium? Das sehe ich nicht, dann bin ich Herr Rinke doch.
Danke. Ja. Ja, die Frage auch an Herrn Seibert, ob er das eigentlich ähnlich sieht wie der Finanzminister, dass diese Schuldenaufnahme Bestand haben wird. Und, ja.
Also absolute Zustimmung zu dem, was der Kollege über die Wichtigkeit dieser Maßnahme gesagt hat. Das war immer für die Bundesregierung klar, das ist eine außergewöhnliche Antwort auf eine ganz außergewöhnliche Notsituation, in der sich Europa befindet. Diese Befugnisse, die da gegeben werden, der Kommission, dass sie im Namen der Europäischen Union Mittel an den Kapitalmärkten aufnimmt, sind Befugnisse, also eine außergewöhnliche Reaktion auf eine vorübergehende extreme Krise, zeitlich und hinsichtlich Höhe und Umfang klar begrenzt und auf die Bewältigung dieser aktuellen Krise ausgerichtet. Und wir haben jedes Interesse daran, dass dieses sich nun auch nach dem erfreulichen Beschluss, der in Brüssel möglich war, nach der deutsch-französischen Initiative, die dabei sicherlich eine wichtige Rolle gespielt hat, dass es nun auch mit dem Europäischen Parlament zusammen möglich ist, dieses wichtige Mittel rechtzeitig zum 1. Januar des nächsten Jahres auch tatsächlich zu seiner Wirksamkeit zu bringen.
Nachfrage, dann widersprechen Sie ihm also, dass diese Maßnahme Schuldenaufnahme keinen Bestand haben wird?
Nein, ich habe jetzt einfach mal dargelegt, was immer die Argumentation, und das können Sie ja nachlesen, auch in diesem Fall war. Und das entspricht auch der rechtlichen Konstruktion des Fonds. Der ist auf Artikel 122 gegründet. Das heißt, für das Handeln in Fällen gravierender Schwierigkeiten und außergewöhnlichen Ereignissen, die sich der Kontrolle der Mitgliedstaaten entziehen. Es war die gemeinsame Einschätzung, dass es sich genau um eine solche Situation handelt und dass deswegen diese außergewöhnliche und temporäre Maßnahme notwendig ist.
Herr Blank.
Dann wird das morgen auch Thema im Koalitionsausschuss sein, diese Frage.
Das kann ich naturgemäß nicht sagen, was alles Thema im Koalitionsausschuss ist. Die Damen und Herren sind frei, all das zu besprechen, was Ihnen wichtig ist an dem betreffenden Tag.
Herr Stuchlik.
Wie steht denn dann die Bundesregierung zu einer EU-Abgabe, in welcher Form auch immer, die der Finanzminister ja augenscheinlich für unabdingbar hält?
Also es ist ja im Juli beim Europäischen Rat auch über die Rolle neuer Eigenmittel gesprochen worden. Und da hat der Juli-ER vereinbart, dass ab 2021 eine Abgabe auf nicht recycelte Plastikabfälle eingeführt werden soll. Und gleichzeitig soll die Kommission im ersten Halbjahr des kommenden Jahres 2021 Vorschläge machen zu einem CO2-Grenzausgleichsmechanismus, zu einer Digitalabgabe und gegebenenfalls weitere Vorschläge vorlegen. Die werden dann genau zu prüfen und wiederum im Rat zu verhandeln sein.
Dann Herr Blank, Sie hatten noch ein neues Thema.
Ja, und zwar ans Landwirtschafts- und an das Umweltministerium, bitte im Zusammenhang mit dem Insektenschutzgesetz. Ja, Ministerin Klöckner hat angekündigt, dass sie noch vor der Ressortabstimmung die Landwirtschaftsverbände einlädt zum Gespräch. Die wären sowieso eingebunden, allerdings erst nachdem es Ressortstellung genommen hat. Können Sie was sagen für die Gründe? Wo liegen die Gründe für dieses ungewöhnliche Vorgehen? Und das Umweltministerium, wie beurteilen Sie das Vorgehen des Landwirtschaftsministeriums und von Frau Klöckner?
Ja, für uns ist das kein ungewöhnliches Vorgehen, weil wir bei so einer wichtigen Frage wie Insektenschutz und wie die Praktizierbarkeit für die Landwirtschaft auch mitnehmen möchten in diesem ganzen wichtigen Prozess. Und für uns ist es sehr wichtig, der Landwirtschaft nochmal gesondert Gehör zu schenken und vor allen Dingen auch eine Folgenabschätzung zu dem Themenkomplex des Insektenschutzes durchzuziehen und durchzuführen. Hier geht es zum Beispiel auch um Obstbestände oder um Obstgärtner und Obstbauern, die uns sagen müssen, was das für sie bedeutet, wenn wir folgende Maßnahmen, die wir besprechen, auch durchführen. Und das ist uns wichtig. Und aus diesem Grund möchten wir nochmal alle Beteiligten nochmal gezielt ein- und gesondert einladen, um nochmal über diese wichtigen, für uns wichtigen Fragen zu sprechen.
Gibt es da schon einen Termin?
Müsste ich Ihnen nachreichen.
Ja, wir konnten ja in den letzten Jahren sehen, und das ist gut wissenschaftlich belegt, dass die Menge an Insekten, aber auch die Artenvielfalt an Insekten in Deutschland drastisch zurückgegangen ist. Deswegen hat sich ja die Koalition darauf geeinigt, zügig ein Insektenaktionsschutzprogramm aufzulegen und dieses auch möglichst schnell in ein Gesetz zu gießen. Das ist ein Vorhaben, was unter größter Beteiligung bisher stattgefunden hat. Wir haben eine breite Online-Bürgerbeteiligung durchgeführt. Wir haben runde Tische durchgeführt dazu, um dieses Gesetz auf den Weg zu bringen. Erstmalig in Deutschland ein Insektenschutzgesetz zu verabschieden. Und insofern ist die Bundesumweltministerin natürlich schon etwas irritiert, dass wir jetzt außerhalb der Geschäftsordnung der Bundesregierung eben hier eine weitere Anhörung und Gesprächsrunde sehen, weil wir das Gesetz als Bundesregierung endlich in einem ersten Entwurf verabschieden wollen und natürlich auch schnell die eigentliche Verbändeanhörung durchführen wollen, weil die findet ja immer nach dem ersten Entwurf, gemeinsamen Entwurf der Bundesregierung statt. Und jetzt kommen wir jetzt wieder in eine Situation, in der wir eben wieder Zeit verlieren, wo wir eben schon eine Menge Zeit verloren haben. Wir hoffen, dass das dann möglichst, wenn es so eine zusätzliche Anhörung nochmal geben muss, eben wirklich schnell läuft, weil uns einfach insgesamt hier die Zeit schon davon gerannt ist.
Also auf Deutsch gesagt, sieht Frau Schulze da eine Verzögerungstaktik bei Frau Klöckner?
Wir sehen natürlich auch, dass es das, gerade weil es ein neues Gesetz ist, immer wieder da natürlich einen hohen Gesprächsbedarf gibt. Aber wir wollen ja gerade eben auch der Landwirtschaft hier Rechtssicherheit geben. Sie ist letztlich angewiesen darauf, dass sie ausreichend Bestäuber hat, dass auch Klarheit herrscht, wo eigentlich Pflanzenschutzmittel angewendet werden dürfen und wo in Zukunft nicht oder wo weniger angewendet werden sollen, wie auch die Abstände von Gewässern sind. All das ist ja schon seit über einem Jahr klar im Gespräch und wir erreichen natürlich diese Sicherheit nicht, wenn wir uns nicht in der Regierung auf einen Entwurf einigen und dann auch schnell eben nochmal die Verbändeanhörung durchführen, wo nochmal die Praxistauglichkeit ja überprüft wird und dann eben auch der abschließende Kabinettsentwurf festgelegt werden kann. Daran haben wir ein sehr hohes Interesse, daran haben auch die Verbände, viele Verbände auch und natürlich die Betroffenen auch ein sehr großes Interesse. Und deswegen ist es der Bundesumweltministerin wichtig, hier wirklich keine Zeit mehr zu verlieren.
Ich möchte Ihnen das noch einmal klarstellen, wie wichtig dieses Insektenschutzgesetz für das Umweltministerium ist. Das ist es für uns auch. Aber die Bauern müssen, die Landwirte müssen mit dem Insektenschutzgesetz dann auch arbeiten können. Also das ist ja auch nur ein Teilbereich des Insektenschutzgesetzes. Und die Landwirte müssen da mitgenommen werden. Und die müssen Möglichkeiten haben, trotzdem noch ihre Ernten einzufahren, die wir ja auch haben wollen. Wir wollen eine Regionalität. Das hat ja gerade auch Corona gezeigt, dass wir eine Regionalität haben möchten. Wir haben einen Selbstversorgergrad unter 50% von heimischen Obstsorten. Das heißt also, das sind alles Folgeabwirkungen, die können wir jetzt nicht außer Acht lassen, die müssen wir einmal besprechen. Und das ist dieser runde Tisch, sollte genau das nochmal konkretisieren. Anfang September ist er geplant, das kann ich Ihnen schon mal mitteilen.
Eine Nachfrage noch, braucht es da vielleicht erstmal einen runden Tisch zwischen den beiden Ministerinnen?
Jetzt ist erstmal der geplant. Ich glaube, das ist erstmal
ausreichend. Ich meine damit, ob eine Abstimmung nicht nötig wäre oder geplant ist zwischen den beiden Ministerinnen, um diese Unstimmigkeiten auszuräumen.
Ich glaube, das gehört zu einem guten Prozess, dass man sich an einem Tisch sitzt und miteinander bespricht und Probleme auf den Tisch legt. Und das ist Ihre Interpretation, die ich gar nicht teilen möchte.
Ich habe jetzt eine abschließende Frage noch an das Wirtschaftsministerium von dem Kollegen Wiedemann von Energate, die sich auf das Erneuerbare Energiengesetz bezieht. Ab 21 erhalten viele Solaranlagen und Windenergieanlagen eine Förderung. Baden-Württemberg und Niedersachsen fordern Anschlussregelungen, damit die Anlagen weiter Strom einspeisen können, wie Ihr Haus dazu steht.
Ja, vielen Dank für die Frage. Zunächst möchte ich darauf hinweisen, dass wir eine EEG-Novelle 2020 ja aktuell vorbereiten, die wir dann auch nach der Sommerpause vorlegen werden. Das vielleicht zum einen, da wird auch der Punkt dieser Anlagen und wie umgehen mit Anlagen älter als 20 Jahre sicher nochmal adressiert werden. In welcher Form, das kann ich hier noch nicht vorwegnehmen. Aber dann möchte ich noch gerne ein paar Punkte zur Einordnung nennen, die vieles in der Berichterstattung da vielleicht auch nochmal richtig rücken. Und zwar ist es natürlich richtig, dass das aktuelle Förderregime des EEG vorsieht, dass Anlagen nach 20 Jahren Förderung aus der Förderung fallen. Das wird erstmalig dann ab dem Jahr 2021 der Fall sein. Die Betroffenheit im Jahr 2021 bei Photovoltaik, und das war ja Gegenstand der Berichterstattung, wird aber im Jahr 2021 verhältnismäßig klein sein. Denn wenn man sich hier anschaut, dann werden das im Jahr 2021 bei etwa 18.300 Anlagen eine Gesamtleistung von 72 Megawatt betreffen. dem gegenübergestellt aber der jährliche Neubau von Photovoltaikanlagen, der bei jährlich etwa 2.900 oder 3.800 Megawatt lag. 2.800 war die Zahl im Jahr 2018, 3.800 Megawatt die Jahr 2019. Also Sie sehen, im Vergleich ist die Betroffenheit im Jahr 2021 bei Photovoltaik vergleichsweise gering. Und dann einen weiteren Punkt, was können Anlagen, die die 20 Jahre erreichen, jetzt schon nach dem geltenden EEG tun? Der derzeitige Rechtsrahmen eröffnet Anlagenbetreibern schon jetzt verschiedene Möglichkeiten. Sie können, wenn Sie 20 Jahre in der Förderung waren, sind Sie in der Regel refinanziert. Dann können Sie aber die sogenannte Möglichkeit der Direktvermarktung in Anspruch nehmen und den Strom entweder selbst verbrauchen oder eben selbst direkt vermarkten. Dabei bleibt auch der Einspeisevorrang erhalten, was ja ein weiterer guter Punkt ist für die erneuerbaren Anlagen, sodass eben schon jetzt Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Ob und wie weit es da bei der Direktvermarktung Punkte gibt, die man verbessern oder überarbeiten kann, das genau werden wir im Rahmen des EEG 2020 adressieren. Da bitte ich um etwas Geduld, aber das werden wir nach der Sommerpause vorlegen.
Ich sehe keine weiteren Fragen und hoffe, ich habe keine übersehen. Da tun sich doch noch einige auf. Dann bin ich bei Herrn Jessen als Erstes. Ach so, Nachfrage dazu, dann Herr Rinke erst.
Frau Braun, nur wenn Sie sagen nach der Sommerpause, ich dachte, wir sind schon nach der Sommerpause, können Sie es etwas präzisieren, wann das jetzt genau sein wird?
Ein bisschen muss ich noch um Geduld werden, aber wir werden es sehr zeitnah vorlegen. Das hilft Ihnen jetzt auch noch nicht ganz genau weiter, aber es wird nicht mehr lange dauern, bis wir den Entwurf vorlegen.
Herr Jessen?
Ja, eine Frage ans Innenministerium in der Funktion als Sportministerium. Hat der Innen- und Sportminister eine Haltung oder eine Auffassung zum Gewinn der Champions League durch den einzig verbliebenen Nicht-Investoren-Verein?
Ich denke, der Bundesinnenminister hat sich gefreut, aber ich hatte keine Gelegenheit, mit ihm nur zu sprechen.
Könnten Sie das gegebenenfalls nachliefern?
Ich werde mal sehen, ob ich Ihnen da was zu nachliefern kann.
Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
Herr Renz hat uns jetzt noch eine Frage. Eine
Frage an das Verkehrsministerium hätte ich gerne.
Dann müssen wir einmal wechseln.
Mehrere Verbände des Kfz-Gewerbes führen Klage darüber, dass es in den deutschen Kommunen zum Teil 4 Wochen oder noch deutlich länger dauert, Neufahrzeuge zuzulassen bei den Behörden. Die schließen daraus die politische Forderung, dass dieses beschleunigt werden müsse, damit nicht bei den Händlern tausende Fahrzeuge ungenutzt rumstehen, auch noch nicht bezahlt und damit Kapital binden. Wenn man das liest, kann man auch die ableiten daraus, dass damit sozusagen die Mehrwertsteuersenkung und die Versuche, die Konjunktur zu beleben, konterkariert würden, dadurch, dass die Behörden nicht schnell genug arbeiten, obwohl es, so schreiben Sie, die Verbände schon seit fast einem Jahr eine Vereinbarung und eine rechtliche Grundlage über eine Digitalisierung von Zulassungen gibt, sei das praktisch noch gar nicht umgesetzt. Frage an das Ministerium, liegen Ihnen diese Erkenntnisse vor aus den Ländern und können und wollen Sie auf die Länder einwirken, dass die Digitalisierung von Neuzulassungen und Ummeldungen, die Zulassung von Neufahrzeugen und Ummeldung von anderen Fahrzeugen beschleunigt werden kann? Danke.
Fangen wir mal mit dem ersten Punkt an. Für die Fahrzeugzulassungen sind allein die Länder zuständig. Zum Teil liegt die Zuständigkeit auch in der Selbstverwaltung der Kommunen. Von daher besteht relativ wenig Weisungswirkung seitens des Bundes. Dennoch hat das BMVI sich seit Beginn der Einschränkungen infolge der Corona-Pandemie aktiv dafür eingesetzt, zur Unterstützung der betroffenen Unternehmen und Bürger und gleichzeitig zum Gesundheitsschutz der Mitarbeiter in den Zulassungsbehörden beizutragen. Wir haben die jüngsten Meldungen auch noch einmal zum Anlass genommen, erneut an die Länder zu appellieren und sie auf die Notwendigkeit einer hinreichenden personellen Ausstattung der Zulassungsbehörden hinzuweisen, die der gegenwärtigen konjunkturellen Bedeutung gerecht wird. Zum Thema digitale Zulassungssysteme. Da sprechen Sie das Thema IKFZ an. Dort finden Sie auf unserer Webseite umfangreiche Informationen darüber, wie das System aussieht, wie es ausgerollt wird.
Herr Rinke, war da noch eine offene Frage? Nee, okay. Ich sehe keine weiteren Fragen. Ja, dann das Auswärtige Amt nochmal.
Zu der Frage von Herrn Tofik Nia nach dem angekündigten Treffen der Joint Commission im Rahmen der Wiener Nuklearvereinbarung. Das nächste Treffen der Joint Commission findet am 1. September auf Ebene der politischen Direktoren bzw. Vize-Außenminister in Wien statt. Und wir wollen dort auch beim Thema Streitbeilegung vorankommen. Wir glauben nämlich, dass das JCPOA weiterhin den besten Rahmen bietet, um mit Irans Verstößen gegen seine Verpflichtungen umzugehen. Wir haben dafür im Januar den sogenannten Streitschlichtungsmechanismus ausgelöst und wir halten es für notwendig, die trotz aller iranischen Verletzungen nach wie vor gültigen Transparenz- und Kontrollinstrumente aufrechtzuerhalten. Die Transparenz, die Irans Zusammenarbeit mit der IAEO schafft, ist von großer Bedeutung. Deswegen begrüßen wir auch, dass Generaldirektor Grossi heute nach Teheran gereist ist, um in Gesprächen mit der iranischen Führung die Zusammenarbeit zwischen der IAEO und Iran zu stärken. Diesen hochrangigen Austausch begrüßen wir sehr.
Vielen Dank. Danke Ihnen allen für Ihr Kommen, Ihre Fragen und Ihre Antworten und eine schöne restliche Woche.
Answer.